Für die ganze Welt. und wir sind Christen, wir sprechen über die Bibel, das habt ihr sicher schon festgestellt oder auf der Einladung oder irgendwer hat euch das erzählt. Und da würde ich gerne zu Beginn noch beten, wenn das gesundheitlich möglich ist, würde ich euch bitten, zum Gebet aufzustehen. Jesus, wir haben gerade in dem Lied gehört, das gesungen wurde, dass du lebst. Und wir alle im Saal, wir haben dich noch nie gesehen. Und wir könnten massive Zweifel daran haben. Wir könnten hier sitzen und voreingenommen sein. Aber wir stehen ja alle mit zwei Füßen auf der Erde und wir haben alle Erlebnisse und Erfahrungen gemacht. Und wir sind alle mal geboren worden, uns hat niemand danach gefragt. Wir sind im Leben, wir stehen mitten im Leben und werden irgendwann diese Erde verlassen müssen. Und drumherum gibt es große Fragen. Und du siehst, dass die aufkommen und wir wollen dich einfach bitten, dass du zeigst, dass du lebst. Dass die Worte der Bibel keine Menschenworte sind, sondern lebendige Worte Gottes. Und wir wollen uns dir anbefehlen für den Abend und bitten dich um deinen Segen für die Zeit, die wir zusammen haben dürfen. Amen. Ja, wir haben heute Abend das Thema Ebbe und Flut. Vielleicht ist das ein bisschen kitschig, aber ich bin irgendwie bei so Wasser- und Meerthemen gelandet, so als ein Aufhänger. Das könnt ihr sicher gut verstehen, ihr noch mehr als ich. Und Ebbe und Flut ist ja so eine Sache, das ist für Kinder ja auch mal ganz nett. Ich kann mich noch daran erinnern, da war ich hier oben im Urlaub, hier oben in der Nähe meine ich, Nordsee. Und als dann Ebbe war und dann kommt das ganze Watt oder Schlick, was sagt man denn? Kann man beides sagen, ja? Okay, ihr wisst, was ich meine, ja? Die Matsche da, wo Kinder dann drin spielen gerne. So, und dann waren wir da drin und dann bleiben immer so Wasserpfützchen übrig. Wenn das Wasser so weg ist, dann immer so kleine Pfützen. Und dann haben wir uns einen Spaß gemacht und dann haben wir da im Schlick haben wir einfach ein Loch gegraben und haben aus den umliegenden Pfützen das Wasser da reingemacht, dass man nicht sah, dass da ein Loch war. Und dann haben wir uns an den Strand gesetzt und haben geguckt, bis der erste Doofe da reinlief. Ja, so Sachen. Und heute Abend spreche ich über Ebbe und Flut, aber nicht jetzt, um euch hier irgendwie über Gezeiten was zu erzählen. Das müsstet ihr mir erzählen. Sondern Ebbe und Flut ist ja was Regelmäßiges, Wiederkehrendes. Du kannst ja buchstäblich fast die Uhr nachstellen. Und mir geht es darum, dass Dinge kommen, wie das Wasser kommt, das Flut, und dann geht's wieder, dann ist Ebbe, dann ist es weg. Und so ähnlich ist das mit dem Leben ja auch. Uns hat niemand gefragt, ob wir geboren werden wollen. Weder dich noch mich. Und täglich werden in etwa 4 Menschen pro Sekunde geboren. 4 pro Sekunde. Könnt ihr euch das vorstellen, auf so einer Uhr, wie schnell das hochrast? Und irgendwann waren wir mal dabei. Zack. Und uns hat auch niemand gefragt, ob uns die Familie passt, ob uns das Land passt, die Kultur passt, die Rahmenbedingungen passen. Niemand im Saal, ich nicht und du nicht, wir haben uns das alle nicht ausgesucht. Und pro Sekunde sterben weltweit 2 Menschen. Fragt auch niemand nach. Es fragt niemand danach, ob du noch in Rente gehen möchtest. Vielleicht hast du eine Lebensversicherung liegen und denkst noch 2,5 Jahre, dann kriege ich 250.000 Euro ausgezahlt. Wa? Dann gehe ich mit meiner Frau auf Kreuzfahrt oder irgendwas. Wisst ihr, Wilhelm Busch, das ist ein Großstadtpfarrer, der hat in Essen lange gepredigt. Der hat mal gesagt, ich fand den Vergleich so schön, wir haben alle einen unsichtbaren Begleiter. Der ist ganz still, der sagt gar nichts, nichts. Aber der ist immer da, wir wissen das auch. Und das ist der Tod. Und er läuft so wortlos das ganze Leben hinter uns her. Und irgendwann kommt der Moment, da legt er uns die Hand auf die Schulter und sagt, und jetzt kommst du mit. Und wenn du aber dann sagst, ich hatte noch Pläne, dann sagt der Tod, das ist egal, du kommst jetzt mit. Keine Widerrede. Und das ist so ernst. Und was machen wir denn in dem Bereich dazwischen? Das ist ja so eine Frage. Mein ehemaliger Vorgesetzter, der hat mir mal gesagt, sprachen wir auch über den Tod. Ja, wir werden ins Leben geboren und dann kommt die Frage, was kommt denn nach dem Tod? Gibt es da noch was? Und da sagt er, ist doch egal, was nach dem Tod kommt. Wichtig ist, was davor passiert. Ja, und ihr wisst sicher, was er gemeint hat. Ja? Wir leben in einem Land, da haben wir aktuell Frieden. Da haben wir Wohlstand. Wir sind abgesichert in vielen Dingen. Es gibt viel Schönes, wirklich Schönes, was man erleben kann, wo man hinreisen kann, was man machen kann, was man erreichen kann. Und dann geben wir Gas im Leben. Stehen wir im Leben und dann geht's los. Letztes Jahr waren wir auf dem Campingplatz im Urlaub als Familie und in dieser Reihe, wo wir mit unserem Wohnwagen standen, da stand auch eine Frau und ich glaube, die war alleine, da war kein Mann mit dabei, weiß nichts über ihre Familiensituation. 1, 2 Kinder hatte die mit und so Camper ist ja so ein So ein spezielles Volk irgendwie, gell? Und dann hatte die im Wohnwagen so eine Wimpelkette irgendwie hängen und da stand auf einem Wimpel drauf, Herr mit dem schönen Leben. Da habe ich gedacht, ja genau. Ja. Das ist wie so ein Wimpel, den haben wir über unserem Leben hängen. Und egal, wie du jetzt groß geworden bist, wir wollen, dass es gut wird. Ja? Wir wollen doch, dass es besser wird. Herr mit dem schönen Leben. Und uns geht es aber auch wie dieser Frau, die sah überhaupt nicht glücklich aus. Ist ja oft so. Und der eine von euch, der sagt vielleicht, ich habe in meinem Leben viel Schweres. Viel Schweres. Und ich weiß nicht, was konkret. Aber wenn du es sagst, ich glaub's dir. Und ich kenne das aus dem Kontakt mit Menschen, dass Leute Dinge erleben, für die sie nichts können. Nichts. Vielleicht sagst du, das Leben meint es nicht gut mit mir. Herr mit dem guten Leben. Ja? Vielleicht sagst du, hey, bei mir läuft es schon. Herr mit dem besseren Leben noch. Geht immer noch ein bisschen was nach oben. Und egal wie deine Situation jetzt ist, ob du sagst, ich bin sehr leidgeprüft oder ich habe Schlimmes erlebt. Oder ob du sagst, läuft bei mir. Läuft so richtig gut. Ich bin gesund, Wohlstand, ich bin gerade befördert worden. Bombe. Könnte genauso bleiben. Wisst ihr, so ein Extrem, möchte ich mal sagen, zeigt uns die Bibel auch. Es gibt einen Mann in der Bibel, der das, man kann fast sagen, wie niemand sonst erlebt hat. Und Gott beschreibt uns den, um uns alle heute Abend so ein bisschen einzurahmen, wie mit so einer Klammer. Und ich meine einen Mann aus dem Alten Testament, den Hiob. Kennt ihr das? Hiobs Botschaft sind meistens keine guten, ja? Hiobs Botschaften sind, wenn der Arzt sagt, sie haben Krebs. Das ist eine Hiobs Botschaft. So, und dieser Hiob, der hat solche Botschaften erlebt. Und der hat unheimlichen Reichtum erlebt. In die eine Richtung, wenn man sagt, Herr mit dem schönen Leben, der Hiob, der war Großunternehmer, ja? Der hatte Volk und Gesinde und Tiere zu Tausenden und Angestellte, bei dem lief's wirklich. Der war verheiratet, der hatte 10 erwachsene Kinder, da war alles top. Und so setzt Gott die Klammer in die eine Richtung. Vielleicht sagst du, ja, ist eigentlich auch gar nicht so übel bei mir, ja? Was freue ich mich für dich? Ist ja gar nicht schlimm, gell? Gott verurteilt das gar nicht, Gott hat ihm das ermöglicht. Aber dieser Hiob, der erlebt auch unglaubliches Leid. An einem einzigen Tag verliert der Mann all seinen Besitz. Der geht privat insolvent innerhalb weniger Stunden. Alles bricht zusammen. Kein Sozialstaat, gar nichts. Und er verliert durch ein tragisches Unglück, könnte man sagen, ein Haus stürzt ein. Alle seine Kinder sind gemeinsam am Essen. Das Haus stürzt auf sie und alle 10 Kinder tot an einem Tag. Der steht an 10 Särgen gleichzeitig. Und das ist die Klammer in die andere Richtung. Extremes Leid. Verlust. Dann kommt es noch dicker, er wird krank. In Sacktuch und Asche vor lauter Trauer kriegt der Mann Geschwüre, wird krank und sitzt da rum und schabt sich mit so einer Scherbe die Geschwüre ab. Und du denkst, guck dir den Absturz mal an, den Absturz vom erfolgreichen Unternehmer, bis er da sitzt in Staub und Asche und der Mann ist am Ende. Wisst ihr, Gott ist ehrlich. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der ehrlich mit uns ist. Der in der Bibel sagt, guck mal, so ist es doch bei euch Menschen. Und wir müssen sagen, ja, das stimmt. Hiob hat den Tag seiner Geburt verflucht. Ja, als er geboren wurde, sagt er, warum habe ich das Licht der Welt erblickt? Warum bin ich nicht wie eine Totgeburt, gerade tot geboren worden? Warum muss ich all diese Tage erleben? Warum bin ich nicht einfach irgendwo verschwunden und dann ist gut? Warum verfluchte seinen Tag? Er sagt in einem Kapitel im Buch Hiob, die Gräber sind für mich. Da steht der Mann so in Gedanken auf dem Friedhof und sieht da so ein ausgehobenes Grab. Hier ist auch Friedhof drumherum, ja. Da ist Endstation und dann ist so ein ausgehobenes Grab und dann sagt er sowieso vor sich hin, die Gräber sind für mich. Komm, ich falle einfach gerade in eins rein, Erde drauf, Feierabend, dann ist es rum. Gott zeigt uns einen Menschen mit Todessehnsucht. Ich weiß nicht, ob das für einen im Saal ein Thema ist. Das kann sein. Und weißt du was? Gott kennt das. Gott kennt das. Gott zeigt mehrere Menschen, denen es so geht. Und das ist das Panorama, was ich heute Abend so ein bisschen spannen möchte. Ja? Das ist heute auch so. Ich hatte mit Leuten zu tun, wo ich davon ausgehe, dass ich bei einem Millionär im Auto gesessen habe. Oder bei einer Millionärin auf der Beerdigung war. Ja, extrem erfolgreich. Nette, gute Leute. Schönes Auto mit fast 500 PS. Kostet fast eine 250.000. Toller Wagen. Und auf der anderen Seite sind jetzt Extreme. Dazwischen sind wir irgendwo alle. Ja, sind Obdachlose. Menschen, die am Rand stehen. Menschen, die vielfach Schlimmes erlebt haben. Sagt mir eine Frau, die wir in der Stadt spontan getroffen haben, sagt, mein Vater hat mich das erste Mal missbraucht und vergewaltigt, da war ich 12. Und mein Mann, der hat Zigaretten auf mir ausgedrückt. Und alle meine 6 Kinder, die sind beim Jugendamt. Und diese Frau verarbeitet ihr Leid nur mit hochprozentigem Alkohol. Irgendwo dazwischen bewegen wir uns. Und Gott kennt die Situation. Er kennt auch dein Leid. Wenn du hier sein solltest und sagst, ey, du da vorne mit Mikrofon, du weißt doch gar nicht, wovon du redest. In meinem Leben habe ich Leid erlebt. Das glaube ich dir. Das gibt's. Aber wisst ihr, dieser Hiob, der hatte beides im Extrem, aber einen ganz großen Satz, sagt der Mann. Und den schreibe ich als eine Überschrift über diesen Mann, über den Abend. Da steht in Hiob 19, Vers 25, da sagt der Mann einen Satz. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das will ich dir sagen. Wenn du einen Satz mitnimmst, dann den. Der Mann, der extrem reich und extrem leidgebeugt war, der beides kannte, extremer als ich und du. Wisst ihr, was der sagt? Ich muss erlöst werden. Das Hauptproblem ist nicht mein Leid und mein glückliches Leben besteht nicht darin, dass ich viel Geld habe oder hatte, sondern ich weiß, dass ich jemand habe, der mich erlöst hat. Was ist das denn jetzt? Das hört sich ja jetzt irgendwie so ein bisschen nebulös an. Du weißt vielleicht gar nichts damit anzufangen. Gemeint ist das Zahlen eines Lösegelds. Das hat mit Erlöser zu tun. Du sitzt wie in Haft, du bist gekidnappt, ja, wie eine Geisel und man lässt dich nur frei, wenn jemand zahlt. Jetzt denkst du, hey komm, erzähl doch nichts, ich bin doch so frei wie nur was, ich kann doch machen, was ich will. Wisst ihr, es gibt eine seltsame Sache auf dieser Erde, die mich im negativen Sinn irgendwie fasziniert. Wir lernen ja auch gar nichts dazu als Menschen. Stimmt ihr mir zu? Wir lernen nichts. Ja, ja natürlich.
Hier 25
haben Sie doch. 19 Vers 25 müsste es sein. Genau.
Dann steht da noch, meine Seele verschmachtet nach dir, spricht der Mensch dann, wenn er in den schlechtesten Zeiten da ist, mit so den Gewändern, die gar nichts mehr taugen und so, und er armselig aussieht in seinem Materialismus. Und dann ist Jesus aber da, an dem er sich orientieren kann, der ihm durch sein Wort Stärke gibt und das ja, so seine Philosophien mit auf den Weg gibt ins Leben. Indem er sagt, der Herr ist mein Licht und mein Heil, mir mangelt es an nichts. Und ich glaube auch, dass nach dem Tod wieder der Mensch da sein wird auf der Erde, um dann im Paradies zu leben. Und dann kann er sich halt so an Jesus wenden.
Okay, also du meinst schon, dass Hiob diesen Satz gesagt hat in einem Rahmen, wo er sehr viel Leid erlebt hat, aber seine Seele schmachtet nach Gott. Also er sagt quasi, genau, ich habe Heimweh nach Gott oder mich sehnt oder mich verlangt danach. Und das finde ich bezeichnend, dass der Mann das sagt. Mein Erlöser lebt. Und warum müssen wir erlöst werden? Das ist eine wichtige Frage. Wie ist das mit der Zukunft? Was kommt nach dem Tod? Ja, Gott hat eine Lösung, genau. Ja. Genau, kannst du sagen. Ich habe einfach du gesagt, ich hoffe, das ist in Ordnung. Danke für den Hinweis quasi. Also Gott hat eine Lösung, das stimmt. Und was ich meinte, dass der Mensch nichts dazulernt, ist, so allgemeine Dinge, da werdet ihr mir auch sicher zustimmen, wir müssten eigentlich gelernt haben, dass es eine schlechte Idee ist, Raketen durch die Gegend zu schießen, ja, auf andere Menschen oder Bomben abzuwerfen oder sie im Schützengraben zu erschießen. Jetzt sitzen wir alle hier und nicken, weil wir alle nicht im Weltkrieg waren, wa? Kennen wir von Opa noch vielleicht, vom Erzählen, aber das ist für uns ja weit weg. Aber wir sagen, jo, stimmen wir zu, Schrecklich, der Mensch lernt nichts dazu. Wir müssen sagen, es gibt seit Jahrtausenden Menschen und wir müssen nach dem ersten Krieg gelernt haben, das ist schlecht. Das ist nicht gut für uns Menschen. Wenn eine Frau in Tränen ausbricht und mitkriegt, ihr Sohn ist mit 22 im Krieg gefallen. Oder der Papa kommt nicht mehr nach Hause. Ja? Und hast drei Kinder zu Hause und sagt, den werdet ihr nie mehr kennenlernen. Aber wir müssen noch mehr gelernt haben. Wir müssen eigentlich gelernt haben, dass es, weil das ist ja weit weg, aber das geht uns ja ganz nah ran. Wir müssen gelernt haben, dass es nicht gut ist, den eigenen Ehepartner zu betrügen und noch eine Parallelbeziehung laufen zu haben. Gell? Dass irgendwann die Tränen und die Trennung und der Schmerz und die Scheidung und die Auseinandersetzung vor Gericht und die Kindertränen, wenn der Papa geht, auch nicht gut ist. Und das ist ja ein Thema. Gerade so moralisch, sexuell auf dem Gebiet ist Deutschland total krass. Vor einiger Zeit bin ich da mal drauf aufmerksam geworden. Da war Emden mal deutscher Meister. Habt ihr einen Fußballverein? Nee, gell? Doch? Ja? Keine Ahnung. Ich bin null ein Fußballer. Aber ich meine auf jeden Fall deutscher Meister, aber nicht im Fußball. Wisst ihr, wo drin? Ja. Hier wissen ein paar Bescheid. In der Scheidung, genau. Da kommen auf 100 geschlossene Ehen, wenn ich es richtig im Kopf habe, 78 geschiedene. Und das ist krass, gell? Das ist krass. Wir müssen eigentlich gelernt haben, das ist nicht gut. Am besten bleiben wir beieinander. Wir müssen so vieles gelernt haben. Im Baumarkt, an so einem Ständer da, gibt es ja immer so Giveaways, so Merch, ja, so Werbeartikel. Und da sind so Biergläser oder Zollstöcke mit Namen drauf. Und da war ein Bierglas, da steht, Bier stellt keine Fragen, Bier versteht. Bier ist eine ganz einfache Lösungsmöglichkeit für Probleme. Gell? Die schüttet man zu, dann sind die jedenfalls mal für 12 Stunden weg. Wir müssen aber gelernt haben, dass das nicht gut ist. Dass das nur ein Verdrängen ist, aber keine Lösung. Das ist das, was ich meine. Diese Uhr, die läuft rund und rund und rund. Wir Menschen tun Dinge und müssten eigentlich merken, die sollten wir eigentlich lassen. Aber ich bemerke, wie geht dir das? Wenn du von außen drauf guckst und denkst, der Mensch kriegt es nicht abgestellt. Wir sind ja nicht doof, wir sind ja intelligente Leute, ja? Aber wir schaffen das nicht. In uns drin ist irgendwas, was uns dazu bringt. Und im Römerbrief steht in Kapitel 6 im Neuen Testament über uns Menschen, da schließe ich mich voll mit ein. Und du sicher auch, wenn du das irgendwie bejahst, ja? Darum geht es, dass Gott uns die Realität in der Bibel sagt. Gott sagt, ich will mal ganz ehrlich mit euch sein, guck mal, so liegen die Fakten. Und da steht in Römer 6, wir Menschen sind Sklaven der Sünde. Und du denkst, boah, was ein hartes Brett, was ein hartes Wort. Stimmt, ist auch so. Wisst ihr, was eigentlich die Beschreibung ist? Wir alle sind nur so ein Darsteller in so einem Zirkus. Ja? Es gibt ja einen Gott, sagt die Bibel, stimmt. Es gibt einen Gott und es gibt einen Teufel, das sagt die Bibel auch. Und der ist wie der Dompteur. Und der hält den ganzen Laden am Laufen. Ja? Der knallt mit seiner Peitsche und wir alle müssen irgendwie machen, was der sagt. Auch so ein Beispiel, wenn ich schon mal Jungs treffe auf der Straße oder ich komme mit denen ins Gespräch über Gott und Jesus und Bibel, dann sage ich, ihr lieben Jungs, pass mal auf, ich weiß ja nichts über euch, wa? Aber eins sage ich euch. Wenn ich euch jetzt die Aufgabe gebe, ihr guckt 4 Wochen keinen Porno, dann sage ich euch, das schafft ihr nicht. Das ist das, was ich meine. Das ist ja komisch, gell? Da ist was am Werk, was uns treibt. Irgendwie ist da was über Menschen, was ihn nicht frei sein lässt. Wir meinen, wir wären es, wir sind es aber nicht. Das ist Realität, die die Bibel beschreibt. Also da gibt es jemand, der hat uns im Griff. Und das ist der Teufel. Und ich mache jetzt hier keine spooky Geschichten, da haben alle gar nichts von, ja? Überhaupt nicht. Sondern ich möchte sagen, was in der Bibel steht. In der Bibel steht, dass wir Menschen unter der Gewalt der Finsternis stehen. Und dass wir da dringend raus müssen. Aber aus eigener Kraft schaffen wir das nicht. Das ist auch keine Frage von Intellekt, von IQ, ist das nicht. Und da ist eine Kraft am Werk, wo ich merke, die ist real. Und jetzt sagt der Hiob, der hat ja was verstanden. Ich brauche einen Erlöser. Ich brauche wen, der mich freikauft aus dieser Situation. Und ich habe einen Erlöser und der hat quasi gezahlt und der lebt. Nicht in Toten, nicht irgendwie, sondern Jesus Christus lebt. Und jetzt geht es in der Bibel um Erlösung. Jetzt geht es um das Zahlen von einem Preis. Und Gott zeigt uns erstmal, dass wir uns selber überhaupt nicht helfen können. In dem Psalmen, Psalm 49 ist das, glaube ich, steht, nicht kann ein Bruder seinen Bruder erlösen, dass der eine für den anderen zahlt. Denn kostbar ist die Erlösung der Seele und er muss davon abstehen auf ewig. Gott sagt uns förmlich, pass mal auf, einen Menschen zu erlösen, frei zu kaufen, ist eine unfassbar teure Angelegenheit. Die schaffst du gar nicht. Der eine kann dem anderen nicht helfen. Denn es geht nicht um Geld oder gute Werke, dass wir das bezahlen könnten, sondern Gott zeigt mir und dir, pass mal auf, du bist insolvent und du kannst auch keinem anderen helfen. Wenn ich ein Minus habe am Konto und der Wolfgang auch, dann kann ich sagen, Wolfgang, ich mag dich, ich zahle deine Millionen, ich mach das. Ja? Weil der Wolfgang lieber Kerl ist. Das geht nicht. Wenn ich selbst minus 2 Millionen habe, da kann ich sein Minus nicht bezahlen. Ja? Da stehen wir beide mit leeren Taschen da. Das will Gott uns zeigen. Gott sagt, Christopher, du kannst das nicht. Siehst du das ein? Und jetzt stehen wir im Leben und leben so diesen Modus, her mit dem guten Leben. Und jetzt sagt das Matthäus-Evangelium in Kapitel 16, Vers 26 folgende ernste Worte. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, alles besäße, und du denkst, ich habe so richtig abgeräumt, also wenn einer gelebt hat, dann ich, aber seine Seele einbüßt. Macht das Sinn? Fragt Gott, das macht keinen Sinn. Das ist ein schlechter Deal. Wie eine Waage auf der einen Seite die ganze Welt und du denkst, einmal Chef von allem sein und alles besitzen und alles machen und sich alles leisten, das wäre doch was. Und jetzt legt Gott den Wert deiner Seele, deiner Persönlichkeit. Du bist eine unsterbliche Seele. Und wir haben die Ewigkeit ins Herz gelegt, sagt Gott. Leg dir auf die andere Seite der Waagschale. Und jetzt schlägt die Waage um und Gott will uns sagen, siehst du das? Weißt du, was das wert ist, alles zu haben und besitzen? Nichts. Im Vergleich dazu, dass du ein lebendiges Individuum vor mir bist, mit einer wertvollen, ewigen Seele. Was wird ein Mensch geben als Lösegeld für seine Seele, wird gefragt. Nichts. Was wollen wir denn geben, um uns freizukaufen? Denn wir alle haben was auf dem Kerbholz, sagt die Bibel. Römer 6, Vers 23, da steht, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und Römer 3, Vers 23, alle haben gesündigt, ich inklusive, und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Mit unserem Leben passen wir nicht zu Gott. Wir haben mit dem eigentlich gar nichts zu tun. Dem Mund nach vielleicht schon. Aber über uns gibt es ein Problem und wir müssen erlöst werden. Und das können wir nicht wegkaschieren, nicht unter den Teppich kehren, denn das tut Gott auch nicht. Und jetzt gibt es aber jemand, der lösen kann. Wolfgang und ich und wir alle, wir haben ein Minus auf dem Konto, wenn wir das mit Geldschuld vergleichen. Aber jetzt gibt es jemand, der hat das Konto voll. Der muss selber nicht erlöst werden. Und um den geht's. Das ist der Erlöser, den Hiob quasi meint mit Blick aufs Neue Testament. Und das ist Jesus Christus. Der war Mensch wie wir, Körper, Seele und Geist. Ein Mensch mit Hunger, ein Mensch mit Durst, ein Mensch mit Müdigkeit, ein Mensch mit Gefühlen. Und der kommt und ist so wie wir und doch ganz anders, ganz, ganz anders. Er wurde versucht in allem wie wir, ausgenommen die Sünde. Kein eigenes Minus auf dem Konto, nie ein schlechter Gedanke, nie ein schlechtes Wort, nie ein falscher Blick, nie eine falsche Handlung. Der war auch völlig frei. Der steht gar nicht unter dieser Macht. Der muss selbst nicht erlöst werden. Der hat damit nichts zu tun. Aber der sieht, dass wir damit zu tun haben. Und wie unsere Lebenssituation ist, der sieht, da gibt es ein Thema, und zwar muss da jemand erlöst werden. Und die können das selber nicht. Die können das nicht. Und wenn ein Mensch stirbt, ist ja so, ja, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Kommt irgendwann der Tag. Und dann heißt es danach aber das Gericht. Und das ist keine Drohbotschaft Gottes, sondern er sagt, das ist die Realität. Gott sagt, ich bin gerecht. Ich kann nicht so machen, wenn ich das Leben von euch Menschen angucke. Wir müssen reden über das, was Fakt ist. Und das wird er tun. Und wenn Gott mit mir über mein Leben reden würde und ich käme ohne Erlöser vor ihn, dann muss ich mein ganzes Leben selbst rechtfertigen. Wie sollte ich das tun? Gott wird mit dem Finger auf mich zeigen und sagen, du hast, und zählt auf. Du hast das und du hast das und so oft hast du das und da hast du das. Und ich würde wissen, ja, das Problem ist nicht Gott. Das Problem ist nicht die Messlatte, die er an mich anlegt. Das Problem bin ich, dass ich das nicht schaffe. Das Problem ist, dass es in meinem Leben eine Sache gibt, die mich antreibt, die ich nicht ausstellen kann. Das ist bei uns Menschen allen so. Und weil Gott das weiß, dass Sünde ewig von ihm trennt, kommt er, um zu zahlen, was wir nicht können. Und Jesus Christus wird Mensch, aber nicht um zu leben, nur um ein vorbildliches Leben zu führen. Jetzt bald denkt man in der Christenheit allgemein wieder an die Geburt Jesu, ja? Ist ja auch nicht falsch in diesem Sinn. Aber seine Geburt hat uns in diesem Sinn gar nicht geholfen. Denn damit Lösegeld bezahlt wird, ist ja eine Transaktion fällig. Da wird was auf den Tisch gelegt und etwas beglichen, etwas bezahlt. Und jetzt sagt die Bibel im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 19, dass wir nicht erlöst sind mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Jesu Christi, als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken, ohne eigenes Minus vor dem Konto, kommt jemand und gibt nicht nur irgendwas, sondern sein Blut. Und gemeint ist nicht die Flüssigkeit, sondern sein Leben. Da gibt jemand sein Leben als Preis für deins. Das ist die Botschaft der Bibel. Das ist das Evangelium, die gute Botschaft, wo Gott sagt, ihr Menschen, ihr seid alle, mich eingeschlossen, vor mir so kaputt. Ich sehe eure ganze Schuld, alles, alles sehe ich. Darum geht es morgen, dass Gott alles sieht. Wir wollen Sachen auf Meeresgrund schön, dass die keiner mehr sieht. Aber Gott holt die alle raus. Kommst morgen wieder. Das ist zwar unangenehme Botschaft, die ist aber wahr. Das ist ein Problem an der Sache, ja? Dass Gott mit unserer Wahrheit redet. Und clever ist es ja, sich der Wahrheit zu stellen und sagen, ja und jetzt, ich brauche einen Erlöser. Wie geht das denn zu am Kreuz? Wisst ihr, das ist der denkbarste Platz, das ist der wichtigste Platz für uns Menschen. Dass der Herr Jesus im Alter von etwa 33 Jahren gekreuzigt worden ist. Sie hat man festgenagelt zwischen zwei Übeltätern. Und es wird gesagt, was ich nicht geraubt habe, muss ich erstatten. Da siehst du, dass er zahlt, was er nicht zu verantworten hat. Da siehst du, dass sein Leben das Lösegeld ist. 6 Stunden hat er am Kreuz gehangen und 3 davon in tiefer Finsternis, stockfinster, von Gott verlassen. Und da erlebt er förmlich im Gericht Gottes, was meine und deine Sünde verursacht hat. Da erlebt er das, was ich erleben müsste. Das heißt, er will für mich der Stellvertreter sein. Für mich ist das schon. Und für dich will das vielleicht noch werden und sagen, akzeptierst du das auch, dass ich für dich gestorben bin, dass ich mit meinem Leben für deins bezahlt habe? Wir gucken uns das so an und halten das vielleicht für eine rührende Geschichte, da ist vielleicht jemand für eine Ideologie oder eine Religion gestorben. Das ist nicht die Sprache der Bibel. Wir gucken uns den Herrn Jesus so an und sehen einen Mann am Kreuz, übel zugerichtet. Und du denkst, da ist an dieser Botschaft, an dieser Person ja nichts Anziehendes. Also wenn wir wie nicht werden wollen, dann in so eine Situation kommen, ja, da denken wir, das ist ja keine anziehende Botschaft. Ich predige dir heute Abend nichts, wo ich weiß, dass du aufstehst und gleich klatschen wirst. Ja? Weil Gott eine Botschaft an mich hat und an dich, dass er sagt, da gibt es ein Problem. Und wenn wir eins nicht wollen, dann ist ja das hören. Ja? Probleme wollen wir keine. Nur gute Nachrichten. Aber dass das Evangelium eine gute Botschaft ist, liegt daran, es gibt ein Problem, aber Gott sagt, ich habe auch die Lösung. Und die habe ich am Kreuz selbst hergestellt. Als der Jesus kam, davor gibt es quasi ein Gespräch, da berichtet Jesaja von, wer wird für uns gehen, wen soll ich senden, fragt Gott. Und sagt der Jesus, hier bin ich, sende mich, ich gehe, ich mache das, ich zahle die Rechnung der Menschen. Und der Prophet Jesaja sagt, er hat seine Seele ausgeschüttet in den Tod, er hat sein Leben selbst gegeben, nicht irgendwas. Und so hat er uns erlöst, ja? Das Zahlungsmittel, möchte ich mal sagen, die Währung, das ist sein Blut. Und die Art und Weise, wie er gezahlt hat, ist der Tod. Man kann ja auf verschiedene Weise bezahlen. Ja? Man kann was überweisen, man kann etwas bar bezahlen, man kann etwas tauschen, Kartoffeln gegen Mehl. Ja? Man kann in Dollar und in Euro bezahlen. Das heißt, unsere Zahlungsmöglichkeiten hier mit Apple Pay und so, das ist ja ganz vielfältig. Aber im Blick auf Sündenschuld, auf das Problem der Erlösung, akzeptiert Gott einen Zahlungsweg, einen und eine Währung, mehr nicht. Und das ist ja eine Sache, da stoßen wir uns dran, dass die Bibel so einen Anspruch erhebt, dieser Gott der Bibel, dass er denkt, also ganz schön exklusiv. Wenn du so denkst, kann ich gut verstehen. Der Zahlungsweg, den er akzeptiert, ist der Tod. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Hat es mit Zahlung zu tun, gell? Wenn du Lohn kriegst, dann fließt Geld. Hoffentlich kannst du nicht im Emden deine 3-Zimmer-Küche-Badwohnung von bezahlen. Brauchst du, gell? Sonst bist du blank. So, und so ist das mit Gott auch. Der Lohn für meine Sünde ist der Tod. Getrennt sein vom Leben, das bedeutet getrennt sein von Gott. Das ist mein Problem. Ich bin getrennt von Gott und Gott weiß das. Gott weiß, der Christopher ist pleite. Er kann das nicht. Wenn ich den so lasse und er stirbt so und er geht so in die Ewigkeit, dann steht er mit leeren Taschen vor mir und hat nichts zu zahlen. Und dann muss ich ihn von mir weg in die ewige Verdammnis in die Hölle schicken. Das ist mein Leben, rede ich von. Das ist mein Thema. Das ist unser Thema als Menschen. Und weil Gott das weiß, schickt er jemanden, der diesen Tod für mich übernimmt, das Getrenntsein von Gott übernimmt. Und das ist der Herr Jesus, der den Tod erduldet hat. Der Lohn der Sünde ist der Tod und er hat ihn ausgezahlt bekommen. Er hat quasi bezahlt, jetzt kommen wir zur Währung, mit seinem Blut, mit seinem Leben. Zahlungsart ist der Tod und die Währung ist sein Leben, sein Blut. Und jetzt ist Gott zufrieden. Jesus Christus ruft in Johannes 19, Vers 30, kurz bevor er stirbt, es ist vollbracht, wenige kurze Worte mit tiefer Bedeutung. Für mich und dich, dass Gott sagt, die Rechnung, die du bei mir aufhast, die ist lang. Soll ich dir die Quittung mal zeigen? Komm, ich zeig sie dir. Da wird dir Angst, wenn du die Bibel liest. Die Bibel sagt, Gott ist zu fürchten. Haben wir auch, weil ich weiß, mit wem ich es zu tun habe. Da stehe ich zahlungsunfähig. Aber Gott zeigt mir, er hat gezahlt, was du nicht zahlen konntest. Das ist am Kreuz passiert. Dieses kostbare Leben hat er selbst gegeben. Und das habe ich nicht verdient, nicht im Ansatz verdient. Gott will auch nicht, dass wir uns das selbst erarbeiten, will er gar nicht. Sondern als er rief, es ist vollbracht, das kann man übersetzen, das griechische Wort auch mit, es ist vollständig bezahlt. Er hat quasi einen Stempel unter die Rechnung gedrückt und hat gesagt, er ist alles beglichen. Wenn der Christopher stirbt und vor dich kommt, der hat an mich geglaubt, der glaubt, dass ich für ihn gestorben bin, der hat seine Schuld, der hat seine Rechnung bei mir zugegeben, hat gesagt, der ist bankrott, ich brauche Jesus Christus, dass die Lebensgrundlage, auf der ich stehe. Und wenn ich dann mal sterbe, komme ich vor Gott, nicht weil ich ein dufter Typ bin und viel gemacht hätte, überhaupt nicht, sondern alleine, weil ich weiß, ich bin erlöst durch das kostbare Blut Jesu Christi. Ich bin freigekauft und Gott hat nichts mehr gegen mich in der Hand. Darum geht's. Und das hat Hiob verstanden. Wie deine Lebenssituation ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß für mich, ich brauche einen Erlöser. Ich brauche einen. Und jetzt ist die Frage für dich, ob du nicht sagen kannst, Jesus ist ein Erlöser, ist ja nicht falsch. Aber du musst dich fragen, das ist eine Aufgabe für dich, dass du dir die einfach mal stellst. Ist er mein Erlöser? Kann ich das mein nennen? Das ist wie wenn du todkrank bist und du sagst, es gibt einen Arzt in Emden, der könnte mir helfen. Das ist ja schön. Wenn du da aber nicht hingehst, dann stirbst du an deiner Krankheit. Das ist das, übertragen die Botschaft der Bibel. Wenn ich ein Problem habe, ich brauche einen Erlöser. Ja, Gott sei Dank, den gibt's, das ist der Jesus Christus. Aber die Frage ist, ob du sagst, ja, dann will ich auch. Den will ich dann auch haben. Das ist ja ein schwerer Gang, wisst ihr? Wir wollen ja keine Bittsteller sein. Wir sind ja stolz, bis über beide Ohren. Wir wollen das nicht zugeben, dass wir bankrott sind. Alles, nur das nicht. Und jetzt im Gebet vor den lebendigen Gott zu kommen und sagen, ich habe auch Schuld und ich muss auch erlöst werden. Ich bemerke auch in meinem Leben, ich habe eine Ehe kaputt gemacht und hier habe ich das gemacht und da habe ich das gemacht. Du weißt, in meiner Jugendzeit bei der Bundeswehr, da haben wir das gemacht und dies gemacht und so. Er weiß alles, Gott weiß alles. Und er wird uns zur Kasse bitten. Und wenn du aber sagst, bitte vergib mir, ich möchte auch dieses Blut haben, diesen Preis, ich will auch eine beglichene Rechnung, ich brauche das. Und ich bitte dich um Vergebung meiner Sünden. Dann sagt Gott, wenn wir unsere Sünden bekennen, wenn du vor Gott aufklappst und sagst, komm, ich sag dir alles, was ich noch weiß, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller und jeder Ungerechtigkeit. Bleibt keine Sünde mehr übrig. Es wird vollständig bezahlt. Und Gott legt uns das quasi vor. Und damit möchte ich euch jetzt in den Abend förmlich entlassen. Ihr müsst gleich nicht weglaufen, hören noch ein Lied und so, ja. Aber dass es darum geht, dass Gott uns sagt in der Apostelgeschichte im Neuen Testament, dass wir uns bekehren müssen. Das klingt so druckvoll, ja. Ich will euch hier keinen Sack überstülpen. Das entscheidet jeder für uns von sich. Du für dich, ich für mich. Ganz freie Entscheidung. Glauben kann man nicht vermitteln. Du musst es für dich entscheiden. Aber die Bibel zeigt die Notwendigkeit, dass wir uns bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott. Da gibt es nämlich diese Sache, die wir nicht loswerden. Ja? Diese Manege, in der wir Menschen alle unsere Rolle mitspielen und uns alle kaputt machen mit unserem Leben. Aber da sagt Gott, da komm raus, das geht. Ich habe dich doch freigekauft, du kannst einfach gehen. Und dann ist die Frage, sind wir bereit dazu, das einzugestehen oder sind wir vielleicht einfach zu stolz und sagen, ja, habe ich irgendwie verstanden, will ich aber nicht. Du bist frei, das zu entscheiden. Aber du musst dir überlegen, willst du mit oder ohne Erlöser vor den lebendigen Gott treten? Wenn Mama stirbt, was ist denn dann? Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Und die Bibel sagt, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Gott ist kein Kumpeltyp, ja? Mit dem wir auf Augenhöhe irgendwie Späße machen. Machen wir nicht. Da schreibt auch Hiob, im Buch Hiob, dass wir auf 1000 Fragen nicht eine Antwort hätten. Man denkt schon mal, ja, wenn ich mal da bin, dann sage ich dem aber mal eine Meinung. Ja? Da darf ich dir aus dem Wort Gottes sagen, da sagst du gar nichts mehr. Nichts. Du wirst zustimmen müssen, dass Gott recht hat mit dem, was er über mein oder dein Leben sagen würde. Und deswegen ist die Bitte, dass du hier darüber nachdenkst. Das Buch der Prediger sagt, wo der Baum hinfällt, bleibt da liegen. Wenn du ihn umgesägt hast, fällt er nicht nochmal in die andere Richtung. Wie ich im Leben entscheide, möchte ich Jesus Christus als Erlöser haben oder nicht? Ja oder nein? Das entscheidest du. Aber danach kann man nicht mehr umentscheiden. Und das ist der Ernst der Ewigkeit. Und ob du morgen noch lebst, weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Als Wilhelm Busch die Predigt hielt, die ich eingangs erwähnte, das war wenige Tage vor seinem Tod, seinem Herzinfarkt, glaube ich, gestorben. Und er ist heimgegangen in den Himmel zu Gott, weil der weiß, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, so wie Hiob. Ich darf das auch sagen. Wisst ihr, vor wenigen Wochen, 2-3 Wochen, ist meine Oma heimgegangen, auch verstorben. Und da waren wir noch am Sarg, ja. Und dann siehst du da noch eine Person, die du kennst, die du lieb hattest, Kakao gemacht hat, Schnitzel gebraten und Pommes in der Fritteuse. Hat immer gesagt, such dir mal noch eine Oma wie mich, die den Flitzebogen baut. Ist mit mir in den Wald gegangen, hat meine Erinnerungen und dann geht's zack. Und dann ist das Leben raus. Da liegt nur noch der Körper da, den man beerdigt hat. Und dann ist die Frage, wo ist die Seele? Wo ist man dann? Das ist die Frage. Die Flut kommt, wie das Leben kommt. Es bleibt eine Zeit und Mose sagt, unser Leben währt 70, wenn es hochkommt, 80 Jahre und dann schwappt das Wasser wieder zurück und dann ist es weg. Gott sagt in der Bibel, euer Leben ist wie ein Rauch, wie ein Dampf, eine kurze Zeit sichtbar, der dann verschwindet. Wie das Gras des Feldes, heute da, wird morgen in den Ofen geworfen. So vergänglich. Ich kann für mich nicht garantieren, ich weiß nicht, ob ich lebend zu meiner Familie nach Hause zurückkomme. Weiß ich das? Ich weiß das nicht. Ich hoffe das, ich weiß es aber nicht. Und du weißt es auch nicht. Und deswegen ist die Ewigkeit ernst. Und die Bibel sagt, damit möchte ich schließen, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Wenn Gott sagt, hey, wir zwei, wir haben noch was zu besprechen. Und ich möchte so gerne das mit dir besprechen. Weißt du, Gott sagt ja nicht, Gott ist kein Erpresser, der uns zwingen will. Sondern die durchbohrte Hand Jesu Christi, die sagt, weißt du was, guck mal, das habe ich für dich gemacht. Ganz echt. So hat Gott die Welt geliebt, dass er mich gegeben hat, den eingeborenen Sohn, damit jeder, der an mich glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist das Angebot der Bibel und die Botschaft des Evangeliums. Wir können einfach nochmal zum Gebet aufstehen. Jesus, du kennst uns ja alle. Du weißt um den Tag unserer Geburt, Stunde unserer Geburt. Du weißt um den Tag und die Stunde, wann wir mal gehen müssen. Du weißt um alles in unserem Leben. Du weißt um unsere Situationen. Du weißt um Nöte und Krankheiten und auch schreckliche Erlebnisse, die wir erlebt haben mögen. Du weißt um Gutes, was wir erlebt haben, wo es uns gut ging, wir waren gesund. Aber du sagst uns doch eins ganz ehrlich. Ob dies, ob jenes oder beides, ihr braucht einen Erlöser. Es gibt ein Problem zu lösen und das müssen nicht wir lösen, sondern du hast es gelöst. Du hast ganz bezahlt, hast dich selbst gegeben als Lösegeld. Ja, das Wort Gottes sagt, du hast eine ewige Erlösung erfunden, die nicht von kurzer Dauer ist, sondern die unerschütterlich feststeht, bis in die Ewigkeit über den Tod hinaus. Und bitte schenk doch Gnade, dass jeder hier sich Gedanken macht, wo werde ich die Ewigkeit verbringen? Was kommt, wenn mein Lebenswasser, die Flut sich zurückzieht und der Tod naht, was ist dann? Wo werde ich dann sein? Und schenk, dass das Wort der Bibel einfach mitgeht mit jedem, der hier war und ein segensreiches Werk tut, dass wir nicht irgendwie meinen, wir müssen zu irgendeiner Kirche gehören, zu irgendeiner Gemeinde, wir müssen irgendwelche Dinge tun, das müssen wir nicht, sondern wir brauchen eine lebendige Beziehung zu Gott durch dich, den Sohn Gottes. Wir bitten dich noch um eine gute Zeit zusammen, segensreichen Austausch und beten auch noch für das Lied, was wir jetzt hören. Und befehlen uns dir an für den Abend. Amen. Amen. Ja, wir hören jetzt noch ein Lied und danach müsst ihr nicht nach Hause rennen, sondern dürft gerne noch hier bleiben. Gibt ein bisschen Getränke hinten, Möglichkeit zum Reden, wenn ihr irgendwie sagt, ich will mal sprechen oder ich habe eine Frage oder irgendwas. Dann gibt es noch Bücher vor dem Eingangsbereich, die sind alle kostenlos. Da kannst du dir eine Bibel mitnehmen oder einen Flyer oder ein Buch zu manchen Themen. Mach davon gern Gebrauch. Je weniger wir wieder einpacken müssen, umso besser. Ein Luxusproblem ist, wenn alles leer wäre. Ja, deswegen nimm das ruhig gerne mit und benutzt das. Und in diesem Sinne uns allen noch einen gesegneten Abend heute.